Harriet Tubman. Harriet Tubman wurde ungefähr 1820 als Araminta Ross im Dorchester County in Maryland geboren und starb am 10. März 1913 in Auburn im Bundesstaat New York. Zwischen ungefähr 1849 und dem Ende des Sezessionskrieges half sie geflüchteten Sklaven aus den Südstaaten in die Nordstaaten der Vereinigten Staaten oder nach Kanada zu gelangen. Nachdem sie 1849 selbst der Sklaverei entkommen war, kehrte sie unter dem Codenamen Moses mehrfach in die Südstaaten zurück und unterstützte andere Sklaven bei ihrer Flucht. Im Sezessionskrieg arbeitete sie neben ihrer Tätigkeit als Krankenschwester und Köchin auch als Kundschafterin für die Nordstaaten. Nach ihrem Tod geriet sie zunächst in Vergessenheit. Heute zählt sie in den Vereinigten Staaten jedoch zu den bekanntesten historischen Persönlichkeiten des Abolitionismus. Einen bedeutenden Beitrag zu ihrem Ruhm leisteten zahlreiche Kinderbücher, die in den 1960er Jahren veröffentlicht wurden und ihre Lebensgeschichte darstellen. Familienhintergrund. Über Harriet Tubmans familiäre Herkunft ist wenig bekannt. Ihre Großmutter Modesty wurde auf einem Sklavenschiff in die Vereinigten Staaten gebracht. Es hieß, Tubman stamme von den Ashanti aus Ghana ab, was jedoch nie bestätigt wurde. Ihre Mutter Harriet Green arbeitete als Köchin für die Familie Brodes und wurde später von Edward Brodes versklavt. 1808 heiratete sie den versklavten Ben Ross, der als Schreiner auf einer Plantage tätig war. Das Paar hatte 9 Kinder. 1840 wurde Ben Ross freigelassen, blieb jedoch als Vorarbeiter für die Familie Thompson tätig. Harriet Green hätte ebenfalls mit 45 Jahren freikommen sollen, doch die Familie, die die versklavten Menschen erbte, ignorierte diese Bestimmung. Einen Weg, ihre Freilassung einzuklagen, gab es für Harriet Green nicht. Kindheit. Harriet Tubman wurde als Araminta Ross geboren. Ihr genaues Geburtsjahr ist nicht sicher überliefert. Historiker vermuten 1920 oder 1922. Harriet Tubman wurde als Kind oft an andere Sklavenhalter vermietet. Mit 5 oder 6 Jahren begann sie zu arbeiten, zunächst bei einer Frau namens Miss Susan, wo sie auf ein Baby aufpassen musste. Weinte es, wurde Harriet Tubman ausgepeitscht. Noch im Alter trug sie Narben davon. Einmal versteckte sie sich nach einem Zuckerdiebstahl 5 Tage lang im Schweinestall eines Nachbarn, bevor der Hunger sie zur Rückkehr zwang. Später musste sie in Sümpfen Fallen für Bisamratten kontrollieren, auch während einer schweren Masernerkrankung. Nach ihrer Genesung folgten körperlich anstrengende Arbeiten wie Pflügen oder das Führen eines Ochsengespanns. In dieser Zeit litt sie stark unter Heimweh. Als Teenager erlitt Harriet Tubman eine schwere Kopfverletzung, die ihr Leben nachhaltig prägte. In einem Laden wurde sie Zeugin, wie ein Aufseher einen entlaufenen, versklavten Mann stellen wollte. Als sich Harriet weigerte, bei der Fesselung zu helfen, warf der Aufseher ein 2 Pfund schweres Gewicht nach dem Fliehenden. Es verfehlte sein Ziel und traf stattdessen Harriet am Kopf. Sie erlitt eine schwere Kopfverletzung, die sie später als Schädelbruch beschrieb und ihr dickes Haar als Grund dafür nannte, dass sie überlebte. Ohne medizinische Versorgung lag sie 2 Tage lang bewusstlos und blutend auf der Bank eines Webstuhls. Anschließend wurde sie zur Feldarbeit geschickt, obwohl sie weiter unter Schmerzen litt und ihr Blut und Schweiß ihr Gesicht bedeckten. Ihr Leihbesitzer schickte sie schließlich zurück an Edward Brodes, der vergeblich versuchte, sie zu verkaufen. In dieser Zeit intensivierte sich Harriet Tubmans Glaube. Schon als Kind hatte sie biblische Geschichten von ihrer Mutter gehört. Nach der Kopfverletzung erlebte sie häufig Halluzinationen und lebhafte Träume, die sie als Visionen Gottes deutete. Ihre Biografin vermutet, dass diese Symptome auf Narkolepsie zurückzuführen waren.
Heirat.
Harriet Tubman heiratete ungefähr um das Jahr 1844 den freien Schwarzen John Tubman. Über ihn und ihre gemeinsame Zeit ist wenig bekannt. Die Ehe war kompliziert, weil Harriet Tubman versklavt war. Da der Status der Mutter den Status der Kinder bestimmte, wären alle Nachkommen ebenfalls versklavt gewesen. An der Ostküste von Maryland gab es häufig Ehen zwischen freien und versklavten Menschen. In dieser Region war mehr als die Hälfte der schwarzen Bevölkerung frei, und viele afroamerikanische Familien umfassten sowohl freie als auch versklavte Mitglieder. Die Biografin Kate Larson vermutet, dass John Tubman vorhatte, seine Frau bei erster Gelegenheit freizukaufen. Ungefähr zu dieser Zeit änderte Harriet Tubman ihren Vornamen Araminta oder Minty in Harriet. Kate Larson geht davon aus, dass diese Änderung kurz nach der Hochzeit erfolgte. Catherine Clinton hingegen nimmt an, dass Harriet Tubman erst dann ihren Namen wechselte, als sie konkrete Pläne für eine Flucht aus der Sklaverei fasste. Der erste Fluchtversuch. In 1849 wurde Harriet Tubman erneut krank. Dadurch sank ihr Wert als Sklavin stark. Edward Brodess versuchte, sie zu verkaufen, fand aber keinen Käufer dafür. Harriet Tubman betete zu Gott und bat darum, dass Edward Brodess einsichtig werden möge. Sie erzählte später, sie habe bis zum 1. März die Nächte hindurch für ihren Herrn gebetet. Während dieser Zeit kamen immer wieder Leute, die sie ansehen und vielleicht kaufen wollten. Als es Anfang März 1849 so aussah, als hätte Edward Brodess einen Käufer gefunden, änderte sie ihre Gebete. Nun bat sie Gott, Edward Brodess sterben zu lassen. Nur eine Woche später starb er wirklich, woraufhin Harriet Tubman Reue darüber empfand, was sie erbeten hatte. Seine Witwe Eliza begann damit, den Besitz zu verkaufen und löste auch die Familie der versklavten Menschen auf. Harriet Tubman wollte jedoch nicht abwarten, welche Pläne Eliza Brodess für sie hatte. Obwohl ihr Ehemann versuchte, sie davon abzubringen, entschloss sie sich, in den Norden zu fliehen. Am 17. September 1849 floh Harriet Tubman gemeinsam mit ihren Brüdern Ben und Henry. Sie war zu dieser Zeit an Anthony Thompson vermietet, der im benachbarten Landkreis Caroline eine große Plantage besaß. Wahrscheinlich arbeiteten auch ihre Brüder für ihn. Daher bemerkte Eliza Brodess erst nach etwa 2 Wochen, dass 3 ihrer Sklaven davonliefen. Sie setzte schließlich eine Anzeige in einer Zeitung und bot bis zu 100 amerikanische Dollar für ihre Ergreifung. Die 3 Geschwister kehrten jedoch freiwillig zurück. Ben war vor kurzem Vater geworden und beide Brüder fürchteten die Gefahren ihrer Flucht. Deshalb brachen sie den Weg nach Norden ab und Harriet Tubman musste mit ihnen zurückkehren. Die Flucht nach Pennsylvania. Wenig später floh Harriet Tubman erneut. Dieses Mal ging sie ohne ihre Brüder. Ihre Familie wollte sie über ihren Fluchtversuch informieren, indem sie in Gegenwart einer Sklavin, der sie vertraute, ein Lied anstimmte. In dieses Lied war eine geheime Abschiedsbotschaft eingebettet. I'll meet you in the morning. I'm bound for the promised land. Welche Route Harriet Tubman beim Entkommen genau nahm, ist nicht bekannt. Da auch andere Sklaven diesen Fluchtweg nutzten, erzählte sie erst spät in ihrem Leben einige Einzelheiten. Trotzdem blieben viele Details im Dunkeln. Fest steht jedoch, dass sie das Netzwerk von Fluchthelfern nutzte, das man als Underground Railroad bezeichnet. Dieser lose organisierte, aber wirkungsvolle Verbund setzte sich aus freien schwarzen und weißen Gegnern der Sklaverei zusammen. Besonders die Religionsgemeinschaft Religious Society of Friends, auch Quäker genannt, unterstützte Flüchtende aktiv. Nahe der Plantage von Anthony Thompson im sogenannten Preston-Gebiet lebte eine große Quäkergemeinde, bei der Harriet Tubman vermutlich Unterschlupf fand. Von dort aus folgte sie wohl einer Route in nordöstlicher Richtung entlang des Choptank River, weiter durch den Bundesstaat Delaware bis nach Pennsylvania. Diese Strecke betrug ungefähr 145 Kilometer. Zu Fuß dauerte eine solche Flucht zwischen 5 Tagen und 3 Wochen. Harriet Tubman legte einen Großteil des Weges bei Nacht zurück und nutzte den Polarstern zur Orientierung. Stets musste sie mit Slavecatchern rechnen. Sie machten Jagd auf Entflohene, um Belohnungen zu kassieren. Eine Flucht im Schutz der Dunkelheit senkte das Risiko, gefasst zu werden. Die Helferinnen und Helfer der Underground Railroad setzten zudem auf verschiedene Täuschungen. In einem Haus, in dem Harriet Tubman zuerst Unterschlupf fand, ließ die Hausherrin sie den Hof fegen, damit es aussah, als gehöre sie zur Dienerschaft. Nach Einbruch der Nacht versteckte die Familie sie auf einem Wagen und brachte sie so zum nächsten Versteck. Da Harriet Tubman als Kind immer wieder auf andere Plantagen geschickt worden war, kannte sie die Wälder und Sumpfgebiete der Region gut. Vermutlich versteckte sie sich tagsüber dort. Ihre Gefühle beim Überqueren der Grenze nach Pennsylvania beschrieb sie später so: Als sie die Grenze überschritten hatte, habe sie auf ihre Hände geschaut, um zu überprüfen, ob sie noch dieselbe Person war. Die Welt habe so wundervoll ausgesehen, die Sonne habe wie Gold durch Bäume und über Felder geschienen, und sie habe geglaubt, im Himmel zu sein. Nachdem Harriet Tubman nach Pennsylvania gezogen war, vermisste sie ihre Familie. Später blickte sie auf diese Zeit zurück und sagte: Ich war eine Fremde in einem fremden Land. Mein Vater, meine Mutter, meine Brüder und Schwester waren in Maryland. Aber ich war frei. Und sie sollten auch frei sein. Sie nahm zunächst verschiedene Arbeiten an und legte etwas Geld zurück. Zu dieser Zeit hatte der Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika das sogenannte Fugitive Slave Law of 1850 beschlossen. Auch in den Bundesstaaten, die die Sklaverei als unrechtmäßig ansahen, waren die Behörden nun verpflichtet, geflohene Sklaven zu verfolgen. Wer fliehenden Sklaven half, musste mit harten Strafen rechnen. Viele Geflohene, die sich bisher in Gegenden niedergelassen hatten, in denen Sklaverei verboten war, suchten nun weiter nördlich nach Sicherheit. Im Dezember 1850 erfuhr Harriet Tubman, dass ihre Nichte Cassia gemeinsam mit ihren 2 kleinen Kindern, dem 6-jährigen James Alfred und dem Baby Araminta, verkauft werden sollte. Harriet Tubman war entsetzt bei dem Gedanken, dass dieser Teil ihrer Familie auseinandergerissen werden könnte. Deshalb kehrte sie freiwillig nach Maryland zurück, um den Verkauf zu verhindern. Sie begab sich in Baltimore in das Haus ihres Schwagers und wartete dort auf die anstehende Sklavenauktion. Kesias Ehemann, ein freier Schwarzer namens John Bowley, gab das höchste Gebot für seine Frau ab und erhielt den Zuschlag. Während er so tat, als würde er den Kaufpreis organisieren, flüchtete Kesia mit den Kindern in ein sicheres Haus. Nach Einbruch der Dunkelheit brachte John Bowley seine Familie in einem Holzboot nach Baltimore. Dort trafen sie Harriet Tubman, die sie weiter bis Philadelphia begleitete. Im folgenden Frühjahr kehrte Harriet Tubman nochmals nach Maryland zurück und führte ihren Bruder Moses sowie 2 unbekannte Männer in die Freiheit. Vermutlich arbeitete sie dabei eng mit einem weißen Gegner der Sklaverei, namens Thomas Garrett aus Wilmington in Delaware zusammen. Die erfolgreichen Befreiungen ermutigten weitere Angehörige ihrer Familie, ebenfalls zu fliehen. Mit jeder Reise gewann Harriet Tubman spürbar an Mut und Sicherheit. Im Herbst 1851 reiste Harriet Tubman in den Dorchester County in Maryland, um ihren Ehemann John abzuholen. Er hatte jedoch inzwischen eine andere Frau geheiratet und wollte nicht mitkommen. Harriet Tubman entschied sich daraufhin, ihn nicht weiter zu überreden. Stattdessen führte sie eine andere Gruppe von Sklaven nach Philadelphia. John Tubman, der mit seiner zweiten Frau eine Familie gegründet hatte, wurde 16 Jahre später bei einem Streit mit einem Weißen getötet. Helfer und Fluchtwege. Harriet Tubman kehrte in einem Zeitraum von 11 Jahren 13 Mal an die Ostküste von Maryland zurück. Dabei führte sie ungefähr 70 versklavte Menschen persönlich nach Pennsylvania. Zu den Befreiten gehörten auch ihre drei Brüder Henry, Ben und Robert, die jeweils mit ihren Ehefrauen und einigen Kindern flohen. Weitere 50 bis 60 Geflüchtete erhielten von Harriet Tubman genaue Anweisungen, wie sie am besten in den Norden gelangten. Ihre Arbeit war mit großen Gefahren verbunden und verlangte viel Einfallsreichtum. Sie nutzte zunehmend die Wintermonate für ihre Befreiungsaktionen, weil die langen Nächte ein geringeres Risiko boten, entdeckt zu werden. Wenn sie wusste, wer mit ihr Richtung Norden fliehen würde, brachen sie meist am Samstagabend auf. Die Zeitungen veröffentlichten nämlich erst am Montag Meldungen über Entflohene, sodass sie mehr Vorsprung hatten. Mit zuvor verabredeten Gospelliedern gab sie ihren Mitreisenden außerdem ein Signal, ob Gefahr bestand oder ob sie sich ungesehen bewegen konnten. In Maryland war Harriet Tubman stets der Gefahr ausgesetzt, von Weißen erkannt zu werden, für die sie früher gearbeitet hatte. Einmal entging sie auf einer Zugfahrt der Entdeckung, indem sie sich hinter einer Zeitung verbarg. Ein anderes Mal trug sie eine Haube sowie zwei lebende Hühner unter dem Arm, um den Eindruck zu erwecken, sie sei eine Haussklavin, die Besorgungen mache. Als einer ihrer früheren Arbeitgeber auf sie zukam, ließ sie die Hühner flattern und nutzte die Aufregung, damit er sie nicht erkannte. Mehrfach fand sie Unterschlupf bei einem freien schwarzen Prediger namens Sam Green in East New Market, Maryland. Sie versteckte sich auch wiederholt in der Nähe ihres Elternhauses im Caroline County. Von dort aus reiste sie weiter Richtung Delaware über Sandtown und Willow Grove nach Camden. Dort halfen ihr William und Ned Brinkley sowie Abraham Gibbs, sodass sie über Dover und Smyrna nach Blackbird gelangte. Andere Unterstützer organisierten für sie die Überquerung des Chesapeake- und Delaware-Kanals in Richtung Newcastle und Wilmington. In Wilmington plante ein Quäker namens Thomas Garrett ihre Weiterreise. Er schickte sie entweder zu William Still oder zu anderen Mitstreitern. William Still gilt wie Harriet Tubman als eine der wichtigsten Personen der Underground Railroad. Nach Verabschiedung des Fugitive Slave Law von 1850 war das Gebiet um Philadelphia jedoch nicht mehr sicher für Geflüchtete. Dort suchten die Sklavenfänger besonders intensiv nach Entkommenen. Wirklich sicher waren nur die weiter nördlich gelegenen Bundesstaaten und vor allem Kanada. Im Dezember 1851 führte Harriet Tubman erstmals 11 Menschen bis nach Kanada. Es ist nicht genau bekannt, wer zu dieser Gruppe gehörte. Man vermutet jedoch, dass die Familie Bowley dabei war, die sie im Herbst 1850 nach Philadelphia gebracht hatte. Wahrscheinlich fanden Harriet Tubman und ihre Gruppe unterwegs auch Unterschlupf bei Frederick Douglass. Er berichtet in einer seiner Autobiografien über einen Fall, in dem er 11 Geflüchteten gleichzeitig Schutz bot, bis er genügend Geld für ihre Weiterreise nach Kanada aufbringen konnte. Sowohl die Anzahl der Menschen als auch der Zeitpunkt machen es plausibel, dass er damit Harriet Tubmans Gruppe meinte. Frederick Douglass und Harriet Tubman schätzten einander sehr. 1868 schrieb Douglass ihr einen Brief, in dem er erklärte, warum er ihre Arbeit so hoch achtete. Er hob dabei hervor, wie viel sie im Verborgenen leistete, während er öffentlich Unterstützung bekam. Er betonte, dass sie großen Gefahren ausgesetzt gewesen sei und lobte ihren Mut. Harriet Tubmans starke Religiosität gab ihr die Kraft, immer wieder die riskante Reise nach Maryland zu unternehmen. Sie war davon überzeugt, dass Gott sie beschützen würde. Der Quäker Thomas Garrett sagte einmal, er kenne niemanden, ganz gleich welcher Hautfarbe, der so viel Vertrauen in Gottes Stimme habe wie sie. Während ihrer Reisen trug sie einen Revolver bei sich und zeigte wenig Scheu, ihn zu benutzen. Wer unterwegs aufgeben und zurückkehren wollte, gefährdete die gesamte Gruppe durch mögliche Verrätereien. Harriet Tubman erzählte später, dass sie einem Fliehenden die Pistole an den Kopf halten musste, um ihn von der Rückkehr abzuhalten. Die Waffe bot außerdem Schutz vor Sklavenfängern und deren Hunden. Kopfgeld für Harriet Tubman. Ein später weit verbreitetes Gerücht behauptete, $40.000 seien als Kopfgeld auf Harriet Tubman ausgesetzt gewesen. Tatsächlich stammt diese Zahl aus einem Artikel von 1868, der ihre Verdienste betonen sollte. Realistisch waren solche Summen nicht. Schon $400 reichten damals aus, um eine kleine Farm zu kaufen. Während ihrer Zeit als Fluchthelferin wurde Harriet Tubman nie gefasst. Und keiner der Menschen, die sie in den Norden brachte, geriet jemals wieder in Gefangenschaft. Später sagte sie stolz, »Ich war für 8 Jahre Schaffnerin der Underground Railroad und kann von mir behaupten, was nur wenige andere Schaffner sagen können. Ich habe meinen Zug nie entgleisen lassen und niemals einen meiner Passagiere verloren.« John Brown und der Überfall auf Harper's Ferry. Mit einer ihrer letzten Reisen 1857 brachte Harriet Tubman ihre Eltern nach Norden. Ihr Vater Ben Ross hatte Harriet Green 1855 für $20 von Eliza Brodes kaufen können. Dadurch besaßen beide nun den Status freier Schwarzer. Ben Ross gewährte jedoch geflohenen Sklaven Unterschlupf, weshalb dem Ehepaar die Verhaftung drohte. Harriet Tubman brachte sie daraufhin ins kanadische St. Catharines, wo bereits mehrere Verwandte von ihr lebten. Im April 1858 lernte Harriet Tubman John Brown kennen. Er war bereit, mit Gewalt gegen die Sklaverei in den Vereinigten Staaten vorzugehen. Ähnlich wie Harriet Tubman glaubte er, dass Gott ihm Schutz vor den Racheaktionen der Sklavenhalter geben würde. Harriet Tubman war überzeugt, sie habe diese Begegnung in einer prophetischen Vision vorausgesehen. Zum Zeitpunkt ihres ersten Zusammentreffens bereitete John Brown einen Angriff auf Sklavenhalter vor. Andere Sklavereigegner wie Frederick Douglass und William Lloyd Garrison hielten wenig von seinem Plan, durch Kämpfe einen eigenen Staat für befreite Sklaven zu gründen. John Brown dagegen rechnete damit, dass Sklaven in allen Südstaaten der Vereinigten Staaten aufbegehren würden, sobald erste gewaltsame Auseinandersetzungen stattfänden. Er nannte Harriet Tubman, General Tubman, und schätzte ihr Wissen über das Grenzgebiet zwischen Pennsylvania, Maryland und Delaware. Am 8. Mai 1858 stellte er in Chatham, Kent in Ontario seinen Plan eines Überfalls auf Harper's Ferry in West Virginia vor. Diese Idee gelangte jedoch an die Öffentlichkeit, sodass er das Vorhaben verschieben musste und die Zeit nutzte, um Geld zu sammeln. Harriet Tubman unterstützte ihn dabei und half, den Überfall genauer zu planen. Im Herbst 1859 führte John Brown den Angriff schließlich durch, doch Harriet Tubman war nicht dabei. Einige Historiker nehmen an, dass sie damals in New York krank war. Andere glauben, sie habe versucht, in Kanada lebende Geflohene zum Kampf gegen die Sklavenhalter zu bewegen. Die Historikerin Kate Larson vermutet hingegen, Harriet Tubman habe sich zu dieser Zeit in Maryland aufgehalten, um entweder für John Browns Pläne zu werben oder weitere Angehörige in den Norden zu bringen. Sie hält es außerdem für möglich, dass Harriet Tubman inzwischen die Zweifel von Frederick Douglass an diesem Plan teilte. John Browns Überfall auf Harper's Ferry scheiterte und er wurde im Dezember 1859 gehängt. Viele Sklavereigegner sahen in seinem gescheiterten Angriff ein Symbol des Widerstands. John Brown selbst galt ihnen als Märtyrer. Harriet Tubman lobte ihn bis an ihr Lebensende. Sie betonte immer wieder, dass sein Tod mehr bewirkt habe, als 100 andere es mit ihrem Leben je gekonnt hätten. Auburn und Margaret. Anfang 1859 kaufte der Sklavereigegner und Senator William H. Seward Harriet Tubman ein kleines Stück Land am Stadtrand von Auburn im Bundesstaat New York für $1,200. Dort fühlte sich Tubman sicher und brachte ihre Eltern zu sich. Ihr Haus wurde zu einem Zufluchtsort für Verwandte und entflohene Sklaven auf dem Weg nach Kanada. Kurz nach dem Hauskauf reiste Harriet Tubman erneut nach Maryland und brachte ihre sogenannte Nichte Margaret mit nach Auburn. Unklar blieb, wer Margarets Eltern waren. Harriet Tubman deutete an, es habe sich um freie Schwarze gehandelt. Später behauptete Margarets Tochter Alice, Harriet Tubman habe Margaret aus einem liebevollen Zuhause geholt. Historikerinnen wie Catherine Clinton und Kate Larson halten es für möglich, dass Margaret Harriet Tubmans leibliche Tochter war. Sie verweisen auf die enge Bindung und auffällige Ähnlichkeit der beiden. Beweise dafür gibt es jedoch nicht. Im November 1860 reiste Harriet Tubman ein letztes Mal nach Maryland, um versklavten Menschen zur Flucht zu verhelfen. Ihre Schwester Rachel war inzwischen verstorben und Tubman konnte deren Kinder Ben und Angerine nicht befreien, da ihr das nötige Geld fehlte. Stattdessen führte sie eine andere Gruppe in den Norden und kehrte am 28. Dezember 1860 nach Auburn zurück. Der amerikanische Bürgerkrieg. 1861 begann der amerikanische Bürgerkrieg. Harriet Tubman betrachtete einen Sieg der Union als entscheidenden Schritt, um die Sklaverei abzuschaffen. Gemeinsam mit anderen Gegnern der Sklaverei aus Boston und Philadelphia unterstützte sie deshalb tatkräftig die Nordstaatenarmee. Anfangs versorgte sie geflüchtete Menschen in den Lagern rund um Port Royal in South Carolina. In Port Royal traf Harriet Tubman auf General David Hunter, der sich klar gegen die Sklaverei stellte. Er erklärte alle Versklavten, die nach Fort Monroe geflohen waren, zu Kriegsbeute und gab ihnen die Freiheit. Außerdem wollte er ein eigenes Regiment aus befreiten Menschen gründen. Der Präsident der Vereinigten Staaten, Abraham Lincoln, fand dieses Vorgehen allerdings zu radikal und rügte den General. Harriet Tubman verurteilte Abraham Lincolns Reaktion und seinen allgemeinen Widerwillen, die Sklaverei zu beenden. Aus ihrer Sicht würde Gott die Nordstaaten nur dann gewinnen lassen, wenn sie das Unrecht der Sklaverei beseitigten. In Port Royal arbeitete Harriet Tubman als Krankenschwester und kümmerte sich auch um Menschen, die an Pocken litten. Da sie sich dabei nicht ansteckte, sahen manche darin einen besonderen Schutz Gottes. Einige der Befreiten hielten es jedoch für eine Bevorzugung, dass sie sich aus der Feldküche versorgen lassen durfte. Um Streit zu vermeiden, verzichtete Harriet Tubman auf dieses Recht. Stattdessen finanzierte sie ihren Lebensunterhalt, indem sie abends Root Beer und Pasteten herstellte und verkaufte. Am 1. Januar 1863 verkündete Abraham Lincoln durch die Emanzipationsproklamation das Ende der Sklaverei in den von der Union abgefallenen Bundesstaaten. Für Harriet Tubman war das ein entscheidender Anlass, die Truppen der Union noch stärker zu unterstützen. Sie begann, als Kundschafterin für sie zu arbeiten. Zunächst schloss sie sich einer Gruppe an, die im Auftrag des Kriegsministers Edwin Stanton die von den Konföderierten kontrollierte Umgebung von Port Royal erkunden und kartieren sollte. Die Landschaft mit ihren Sümpfen und Flussläufen in South Carolina ähnelte den Küstengebieten von Maryland. Harriet Tubmans Erfahrungen, sich in solchem Gelände ungesehen zu bewegen, erwiesen sich dabei als wertvoll. Kurz darauf wurde sie Kundschafterin für Colonel James Montgomery und lieferte ihm entscheidende Informationen für die erfolgreiche Eroberung von Jacksonville in Florida. Auch während eines Angriffs auf mehrere Plantagen am Combahee River spielte Harriet Tubman eine wesentliche Rolle. Am Morgen des 2. Juni 1863 führte sie drei Dampfschiffe mit Unionstruppen an Bord, sicher durch den verminten Flusslauf. An Land setzten die Soldaten Plantagen in Brand, zerstörten Gebäude und beschlagnahmten Nahrungsmittel im Wert von mehreren tausend Dollar. Als das Pfeifen der Dampfschiffe ertönte, nutzten viele versklavte Menschen die Gelegenheit zu fliehen. Die Besitzer versuchten, die Flucht mit Gewalt zu stoppen, doch es gelang nur wenigen, die Massen zurückzuhalten. Kurz bevor herbeieilende konföderierte Truppen eintrafen, legten die Dampfschiffe nach Beaufort in South Carolina ab. Bei dieser Befreiungsaktion, die als Combahee River Raid bekannt wurde, erlangten mehr als 700 versklavte Menschen ihre Freiheit. Zeitungsberichte lobten Harriet Tubmans patriotischen Einsatz und betonten, wie erfolgreich sie unter den Befreiten neue Freiwillige für die Union gewann. Nach dem Angriff auf die Plantagen am Combahee River unterstützte sie Colonel Robert Gould Shaw bei der Offensive auf Fort Wagner. Der Überlieferung zufolge brachte sie ihm dort seine letzte Mahlzeit. Die verlustreiche Schlacht schilderte Harriet Tubman später mit eindringlichen Worten und verglich das Grollen der Gewehre und Kanonen mit Blitz und Donner sowie die Blutverluste mit heftigen Regenschauern. Harriet Tubman arbeitete noch zwei weitere Jahre in den Reihen der Union, pflegte frisch befreite Menschen und erkundete Gebiete, in denen sich weiterhin konföderierte Einheiten aufhielten. Schließlich half sie als ungelernte Krankenschwester in Virginia. Zwischendurch reiste sie mehrmals nach Auburn, um ihre Familie zu versorgen. Auch nach dem Kriegsende blieb sie noch einige Monate im Dienst, bevor sie endgültig nach Auburn zurückkehrte. In all dieser Zeit erhielt Harriet Tubman nie einen regulären Sold. Zunächst wurde ihr jegliche Entschädigung oder Rente verweigert. Da sie lediglich inoffiziell für die Unionstruppen tätig war, fiel es schwer, ihre Dienste amtlich zu belegen. Die Regierung der Vereinigten Staaten ließ lange auf eine Anerkennung warten. Erst 1899 bekam Harriet Tubman eine Pension für ihre Leistungen in dem 1865 beendeten Bürgerkrieg. Da sie in Armut lebte, waren die vielen Verzögerungen beim Erhalt einer Pension für sie besonders schmerzhaft? Die Jahre nach dem Bürgerkrieg. Harriet Tubman verbrachte den Rest ihres Lebens in Auburn. Sie kümmerte sich um ihre Familie und unterstützte hilfsbedürftige Menschen. Ihren Lebensunterhalt verdiente sie mit verschiedenen Arbeiten und durch die Vermietung von Zimmern in ihrem Haus. Einer ihrer Untermieter war der Bürgerkriegsveteran Nelson Davis, den sie später heiratete. Obwohl er 22 Jahre jünger war als sie, heirateten sie am 18. März 1869 und adoptierten im Jahr 1874 ein Mädchen namens Gertie. Um ihre finanzielle Lage zu verbessern, veröffentlichte Sarah H. Bradford 1869 Tubmans Biografie Scenes in the Life of Harriet Tubman. Der Erlös brachte Tubman etwa $1,200 ein. 1886 folgte ein weiterer Band mit dem Titel Harriet, The Moses of Her People. Die US-amerikanische Frauenrechtsbewegung. Harriet Tubman setzte sich in ihren späteren Lebensjahren verstärkt für die Rechte von Frauen ein. Sie arbeitete mit bekannten Frauenrechtlerinnen aus den Vereinigten Staaten wie Susan B. Anthony und Emily Howland zusammen. Bei Veranstaltungen in New York, Boston und Washington warb sie für das Wahlrecht von Frauen und betonte, dass der Einsatz vieler Frauen beweise, dass sie Männern ebenbürtig seien. Als 1896 die National Federation of Afro-American Women gegründet wurde, hielt Harriet Tubman die Hauptrede bei der ersten Versammlung. Durch ihr Engagement wurde sie erneut von der Öffentlichkeit beachtet. Ein Magazin mit dem Namen The Woman's Era, auch das Zeitalter der Frau genannt, veröffentlichte eine Serie über einflussreiche Frauen und widmete ihr einen eigenen Beitrag. Eine Zeitung der Frauenrechtsbewegung berichtete zudem über mehrere Empfänge in Boston, auf denen Harriet Tubman und ihr Dienst für die Vereinigten Staaten gewürdigt wurden. Obwohl sie große Anerkennung erhielt, verfügte Harriet Tubman weiterhin nur über wenige finanzielle Mittel. Um den Zug zu diesen Feierlichkeiten bezahlen zu können, musste sie sogar eine Kuh verkaufen. Krankheit und Tod. Um die Jahrhundertwende setzte sich Harriet Tubman immer stärker in der African Methodist Episcopal Zion Church in Auburn ein. Im Jahr 1903 schenkte sie dieser Kirche einen Teil ihres Grundstücks. Dort sollte ein Heim für ältere und mittellose Schwarze entstehen. Es dauerte 5 Jahre, bis das Heim endlich eröffnet wurde. Harriet Tubman litt weiterhin unter ihrer Kopfverletzung aus der Jugend. In den späten 1890er Jahren ließ sie sich in Bostons Massachusetts General Hospital operieren. Wegen der Schmerzen und des ständigen Summens im Kopf konnte sie kaum schlafen. 1911 war sie körperlich so geschwächt, dass sie selbst in das von ihr gestiftete Heim ziehen musste. Harriet Tubman starb am 10. März 1913 im Alter von ungefähr 93 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Sie war im Kreis von Freundinnen, Freunden und ihrer Familie.